Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und freue mich so sehr, dass du da bist heute. Ich habe nämlich ein ganz tolles Interview, was ich heute mit dir teilen kann und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich war nämlich bei der lieben Lynn Höfer von Heaven Lynn Healthy, alles verlinkt natürlich in den Shownotes, die einen super tollen Blog und einen ganz großartigen Instagram-Kanal hat, auf dem sie ihren Prozess teilt, aber vor allem gesunde Lebensweise. Das eine ist, oder der Großteil sind ganz tolle Rezepte, alles pflanzenbasiert und super natürlich mit einfachen Zutaten, leicht gemacht und unfassbar lecker. Ich habe da schon einiges von als Inspiration genutzt in meiner Küche. Was sie aber auch macht oder was für sie auch wichtig ist, ist Nachhaltigkeit und Achtsamkeit und Authentizität. Und auf ihrem Blog schreibt sie auch immer mal sehr persönliche und, wie ich finde, inspirierende Artikel über ihre Einstellung zum Leben, zu bestimmten Situationen und Herausforderungen und wie sie die meistert. Also es lohnt sich definitiv, hat nicht unbedingt was mit Ayurveda zu tun, allerdings sind einige Rezepte von ihr auch ayurvedisch inspiriert und sie interessiert sich sehr dafür, das heißt, es ist nicht ganz ausgeschlossen. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber bevor ich das Interview mit dir teile, möchte ich mit dir noch was ganz, ganz, ganz bombastisch Wichtiges anderes teilen, weil wir sind im absoluten Countdown. Es ist Zeit, sich für Tellergold anzumelden, falls du noch nicht dabei warst und Lust hast darauf, dein Leben zu transformieren, möchte ich sagen. Bis Sonntagabend kann man sich noch anmelden. In Tellergold lernst du, wie du die ayurvedischen Ernährungsprinzipien in deinen Alltag integrierst und wie du dich selber lieben lernst. Aber für mich bedeutet das Ganze so viel mehr als das, weil das klingt immer so ein bisschen banal. Ich möchte, dass du aus dem Ernährungsdrama aussteigst, dass du immer wieder denkst, oh, ich habe zu viel gegessen oder das Falsche gegessen oder ich hätte das irgendwie anders machen sollen oder die ganze Zeit denkst, was esse ich denn als nächstes oder dir wünscht, die Pasta zu bestellen, aber dann doch den Salat bestellst und irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hast, du verzichtest und dann, weil es so anstrengend ist, wieder über die Stränge schlägst und doch zur Chips oder zur Fertigpizza greifst, weil du dir das jetzt einfach mal verdient hast. Und dieses ganze Drama rund um das Thema Ernährung ist nicht nur unfassbar energieraubend, ich glaube tatsächlich mit ein sehr großer Energie Teufel in unserem Alltag aktuell, was ich so erfahre oder erlebe, sondern es führt eben auch dazu, dass du deinen Körper immer mehr ins Ungleichgewicht spielst und den Stress in deinem System immer mehr erhöhst. Und das möchte ich mit dir beenden. Ich möchte mit dir die Tür aufstoßen, zu einer ganz neuen Art und Weise mit Ernährung umzugehen, dass du genussvoll mal den Kuchen essen kannst, den dein Arbeitskollege mitgebracht hat, ohne schlechtes Gewissen, dass du aber gleichzeitig merkst, dass dein Körper wirklich Appetit hat auf die Dinge, die dir eh richtig gut tun und die dich immer mehr ins Gleichgewicht bringen, sodass du lernst, deinem Körper zu folgen und nicht die ganze Zeit gegen ihn zu arbeiten. Und wirklich gesunde, nachhaltige Gewohnheiten in deinem Leben, in deinem Alltag integrierst. Und auf der anderen Seite, dass du in diesem Prozess lernst, dich wichtiger zu nehmen, wirklich wieder deinem Bauchgefühl zu vertrauen, Zugang zu deiner Intuition zu finden und mehr ins Vertrauen in dich und das Leben zu kommen. Dass du merkst, was entspricht eigentlich meiner individuellen Natur? Wie möchte ich eigentlich mich fühlen und wie möchte ich eigentlich sein und mein Leben gestalten nach vorne raus? Ist es eigentlich der Job, den ich machen möchte? Ist die Partnerschaft so, wie ich sie haben möchte? Sind meine Freundschaften so, wie ich sie haben möchte? Oder gibt es Dinge, die vielleicht einer Überholung bedarfen, sodass ich mein Leben nochmal auf eine neue Art und Weise in die Hand nehmen kann und voller Mut und Inspiration Dinge in meinem Leben so verändere, wenn ich das möchte, wie ich sie gerne hätte? Oder auch einfach in ganz kleinen Schritten nach und nach Dinge einführe, Gewohnheiten trainiere, die mich einfach immer mehr ins Gleichgewicht und in meine Kraft bringen, anstelle von mehr Stress zu kreieren und gegen mich zu arbeiten. Das ist Tellergold. Wir starten am 23. Februar. Du hast nur noch bis Sonntagabend Zeit, dabei zu sein bei dieser Gruppe an unfassbar tollen Menschen, die mit dir gemeinsam vielleicht, wenn du dabei bist, auf eine sehr transformierende Reise starten. Am 23. geht's los. Anmelden kannst du dich bis Sonntagabend. Jetzt ist es an der Zeit, die Entscheidung zu treffen. Alle Infos dazu findest du auf ichgold.de/tellergold. ichgold.de/tellergold oder natürlich auch einfach beim Link in den Shownotes. Eine ganz kleine Randnotiz, falls du zu denjenigen gehörst, die diese Folge am Donnerstag direkt hören. Und falls du noch nicht angemeldet bist für heute Abend, dann möchte ich dich noch einladen, bei meinem kostenlosen Webinar dabei zu sein. Das ist so ein bisschen ein Prelude, eine kleine Vorbereitung auf Tellergold. Und zwar ist das Thema, ist, was dein Körper wirklich braucht, ohne Verzicht und ohne schlechtes Gewissen. Da lernst du den wichtigsten Mindset-Shift, du lernst ein ganz tolles Tool kennen, wie du wirklich rausfinden kannst, was dein Körper braucht. Wir machen eine ganz powervolle Übung und vor allem zeige ich dir, wie du Gewohnheiten wirklich nachhaltig verändern kannst. Also ein kleiner Teaser, dass du schon mal reinschnuppern kannst. Wie arbeite ich? Wie fühlt sich das eigentlich an? Falls es Donnerstag ist und du noch nicht angemeldet bist, mach das jetzt schnell. Falls du es später hörst, dann ist es leider zu spät, aber für Donnerstag, auch wenn du nicht kannst und dich das interessiert, melde dich an, weil wir schicken dir dann die Aufzeichnung und du hast dann noch ein paar Tage Zeit, sie dir anzuschauen. Dafür müsstest du aber angemeldet sein. So, aber jetzt lass uns reinstarten in das tolle Gespräch mit meiner lieben Freundin und Kollegin Lynn Höfer. So, wir starten. Liebe Lynn, so schön, dass du bei mir im Podcast und ich bei dir hier zu Hause sein darf.
Ich freue mich auch total. Hallo Dana.
Voll schön. Als allererstes interessiert mich, wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du heute machst, weil sehr ähnlich wie bei mir auch, man sitzt ja nicht als fünfjähriges Kind da und denkt, ich werde irgendwann mal Foodbloggerin. Es ist ja meistens sind das ja Umwege, die uns dahin, das würde mich total interessieren.
Ja, ich glaube, der Startpunkt war so ein bisschen meine Diagnose Bluthochdruck, die habe ich bekommen, als ich in den USA studiert habe.
Warte mal, du bist jetzt 29.
Bin jetzt 29. Die war 2013.
Okay, ich rechne mal kurz.
Das war vor 6 Jahren, knapp 7, weil ich bin fast 30.
Okay, das heißt, ja. Du warst dann 23 ungefähr?
Ja, genau.
Über den Daumen?
Ja, so
wow,
ungefähr.
Okay.
Und ich war aber eigentlich ein gesundes Mädchen damals. Mhm. Ich habe Sport gemacht, ich habe mich gesund ernährt, zumindest so, wie ich das halt damals kannte. Ja. Also auch schon viel Gemüse und wenig Fleisch, eigentlich auch lange Vegetarierin gewesen. Mhm. Und ich wollte einfach ein neues Pillenrezept haben. Kann man mir ja so erzählen.
Und
habe das nicht bekommen, weil weil eben dann festgestellt wurde, dass mein Blutdruck viel zu hoch ist.
Oh,
er war wahrscheinlich auch schon länger so hoch. Man weiß eben nicht, wann das passiert ist. Ich kann es auch nicht genau sagen. Ich denke, es war so 2012, muss das angefangen haben.
Mhm.
Woran es lag, kann ich bis heute nicht sagen. Ich habe ein paar Vermutungen. Es ist vielleicht auch was Psychisches gewesen, das weiß ich nicht. Pille, glaube ich auch, dass die, beziehungsweise ich hatte den Nuva-Ring, das ist so ein Verhütungsring.
Aber es ist trotzdem hormonell, oder?
Ist hormonell gewesen, genau. Und man hat dann natürlich auch alle Untersuchungen bei mir gemacht. Auf die Niere schaut man zum Beispiel. Eben organisch war alles okay. Und dann habe ich eine Pillendose in die Hand gedrückt bekommen damals in den USA. Und dann hieß es, ja, es ist eigentlich kein Problem. Sie können damit leben. Wenn Sie schwanger werden wollen, dann wird es vielleicht so ein Problem. Und das war halt wirklich, also mein Gott, das war wirklich das Letzte, woran ich gedacht habe damals. Aber es war halt trotzdem überhaupt nichts Zufriedenstellendes. Also keine zufriedenstellende Diagnose für mich.
Das heißt, sie haben dir dann Pillen gegeben zum Blutdrucksenken?
Genau, Blutdrucksenker. Ach, genau.
Es ist so krass, wie das funktioniert. Ne? Ja. Man denkt so, kann man nicht mal einmal bei einem 23-jährigen Mädchen für 2 Pfennig hingucken, wo kommt das her?
Wir waren dann auch in Deutschland zurück im Sommer. Ich bin immer in den Sommerferien zurückgefahren. Und da saß ich auch in so vielen Kliniken hier in Deutschland. Und ich war immer die Jüngste im Wartezimmer. Ja. Da waren nur ältere Menschen, also wirklich, wir reden hier von 90 Jahre alten Menschen, mit denen ich da im Wartezimmer saß.
Ja.
Und dass da nicht einmal ein Arzt war, der irgendwie gesagt hat, ja, nee, das ist ja aber komisch. Weil ich war früher Leistungssportlerin, also ich habe Leichtathletik ganz lange auch sehr gut gemacht.
Krass.
Und war auch immer, habe immer Sport gemacht und also es kam wirklich, in meiner Familie haben alle zu niedrigen Blutdruck und nur ich. Also
krass.
Ja, und dann habe ich so ein bisschen mein Schicksal selber in die Hand genommen und habe angefangen zu googeln, was man bei Bluthochdruck eben selber machen kann, außer Pillen zu nehmen. Und bin eben auf diverse Studien gestoßen, die die pflanzliche Ernährung sehr, die pflanzliche Ernährung empfehlen. Und habe von heute auf morgen meine Ernährung komplett radikal umgestellt. Ich habe meine Mutter angerufen damals noch. Ich habe da drüben studiert und war eben noch abhängig von meinen Eltern. Und habe gesagt, Mama, ich brauche ein bisschen Geld. Ich muss einkaufen gehen. Ich muss so witzige Sachen kaufen wie Chiasamen und was ich halt damals dachte, was man dafür braucht.
Ja.
Und Quinoa und solche Sachen. Ja. Das habe ich halt da in diesem Artikel gefunden. Bin dann zu Whole Foods und habe da, glaube ich, für $100 erstmal so meinen ganzen Einkaufswagen vollgehauen. Meine Mitbewohnerinnen haben echt gedacht, ich bin komplett verrückt. Das war ja auch so Sachen wie Mandelmilch, das kannte ich alles auch noch gar nicht so.
Also, das ist auch echt, vor 7 Jahren war das aber auch echt noch anders. Ne? Hier ja auch.
Das war was ganz anderes.
Ja.
Also wirklich, das... Und da habe ich noch dann immer, wenn ich nach Hause gefahren bin, habe ich meine Chiasamen mitgenommen und so Sachen.
Hier nach Deutschland?
Ich weiß nicht, was ich die hier kriege. Und,
aber ja. Nochmal eine Frage dazu. Du hast deine Ernährung umgestellt. Mhm. Das ist natürlich jetzt auf Chiasamen und Mandelmilch.
Ja, natürlich übertrieben, nicht. Ja.
Klar, aber was hast du denn weggelassen? Also was glaubst, also was war, du hast jetzt wahrscheinlich nicht nur von Fleisch und Zucker ernährt,
gar nicht.
Aber was hast du weggelassen?
Also wenn, dann hatte ich ein bisschen Hühnchen. Also ja, das war alles, was ich damals noch gegessen habe. Joghurt und halt Zucker.
Ja.
Das hat jetzt nichts mit pflanzlicher Ernährung zu tun, aber das habe ich eben auch probiert, weil in den USA ist es ja verrückt mit, also wenn wir hier von verstecktem Zucker reden, das ist was ganz anderes. Das war da ja so viel krasser. Also das war noch zur Zeit irgendwie, als die Leitprodukte immer auch noch so groß waren und so. Verrückt. Also dann, ja, das habe ich dann rausgestrichen. Dann natürlich Eier und solche Sachen. Mhm. Also eben alle tierischen Produkte. Es war dann gar nicht so eine krasse Umstellung, muss ich sagen. Mhm. Es war nur, ja doch, so Joghurt fand ich irgendwie, wie lebt man ohne Joghurt, fand ich irgendwie komisch. Ja, das war halt so. Und ich habe dann von meiner Mitbewohnerin, ihre Mutter hatte das irgendwie mitbekommen und die hat mir dann so ein Rezept aus so einer Zeitschrift mitgebracht, als sie die besucht hatte. Das war so ein Linsenapfel, so eine Linsenapfelsuppe.
Mhm.
Die habe ich, ist auch in meinem ersten Buch drin.
Ja,
die habe ich in solchen Bottichen gekocht, eingefroren. Wir hatten halt so einen amerikanischen Kühlschrank, voll mit meinen Tupperdosen quasi. Und habe dann zwischen den Kursen dann zwischendurch immer solche, diese Suppe gegessen. Oder, also ich hatte ja auch nicht so viele Ideen, wie man damit kocht. Ich habe dann natürlich Pinterest aufgemacht und so ein bisschen gesucht eben nach veganen Rezepten.
Das war sehr fortschrittlich. Vor 7 Jahren schon Pinterest aufgemacht.
Ja.
Da war ich noch nicht so weit.
Ja, Pinterest war mein aller, das war so, war für mich der, das war Heaven on Earth.
Glaube ich, das war in Amerika auch damals sicherlich noch mal eine ganze Ecke fortschrittlicher.
Genau. Ich habe dann auch in den USA gab es schon so ganz viele vegane Kochbücher. Da habe ich mich, zum Beispiel Angela Lidden von Oh She Glows war so erste Buch, was ich mir gekauft habe. Und da habe ich, das war für mich, es war so aufregend und spannend. Und dann habe ich eben selber angefangen. Ich mochte zum Beispiel super gerne Bechermüsli früher mit Joghurt und so. Und dann habe ich es eben angefangen mit Mandelmilch zu machen und die Cremigkeit durch Chiasamen und sowas eben dann oder Leinsamen ersetzt und sowas eben und habe dann angefangen einfach zu experimentieren und bin nach meinem Abschluss bin ich wieder nach Deutschland.
Was hast du studiert?
BWL.
Nicht Ernährungswissenschaft.
Nein,
nee, genau.
Im Grunde BWL. Ich wusste damals
voll unromantisch.
Ich wollte früher Ökotrophologie studieren, aber irgendwie habe ich dann die dumme Entscheidung getroffen.
Für den vernünftigen Weg.
Ja, genau, so ein bisschen. Und ja, habe dann aber in Deutschland angefangen zu arbeiten, war relativ unglücklich in meinem Job, in der Unternehmensberatung bzw. Wirtschaftsprüfung. Ich habe also mein Schwerpunkt war Finanzen in der Uni.
Na gut, das hilft dir wahrscheinlich jetzt schon auch.
Naja, geht so. Du lernst ja nur die Sachen, die dir im Alltag und im echten Leben nichts bringen, leider. Ja, und ich bin dann... Ja, als ich zurück war in Deutschland, habe ich erstmal in Berlin gelebt und das war dann da schon ein bisschen besser, sich vegan zu ernähren.
Mhm.
Und obwohl vegan, das Wort benutze ich irgendwie nicht so gerne, eher so pflanzlich, weil vegan ist ein ganzer Lebensstil.
Ja.
Und das ziehe ich, also ich bin nicht, ich sage nicht, dass ich vegan bin, weil da gehört
auch
so viel mehr, das gehört eben mehr dazu. Und ja, bin dann zurück und habe diesen Job angefangen, der so schrecklich war. Und habe, während ich diesen Job gemacht habe, irgendwie im Hotel nachts um eins angefangen, meinen Blog zu starten.
Weil
ich
irgendwie wann war das?
2014, 15, so Ende 14, ja. Anfang 15.
Wieso? Also wie bist du auf die Idee gekommen?
Mein Mann, also mein damaliger Freund, mein jetziger Mann. Ich bin echt jeden Morgen heulend aufgestanden, so ziemlich. Weil ich,
krass.
Ich habe sofort gemerkt, also ich bin da schon hin und am ersten Tag habe ich gemerkt, was hast du denn jetzt, was für eine Scheiße hast du denn gemacht? Du gehörst hier überhaupt nicht hin. Und sofort gemerkt, dass das ein ganz großer Fehler war und bin dann auch gar nicht so lange in dem Job geblieben, also 4 Monate, glaube ich, nur. Ich habe nicht mal die Probezeit gemacht.
Aber es ist total cool, finde ich, weil ich meine, ich habe so viele Leute in den Kursen oder auch in der Community immer wieder dieses, ich mache das jetzt seit x Jahren oder ich bin da und ich weiß, es ist es eigentlich nicht, wenn die trauen sich halt diesen Schritt nicht zu gehen. Deswegen ist es ja total cool, dass du sofort dein Gefühl da gefolgt bist.
Ja, ich hatte natürlich aber noch das Glück, dass ich immer noch einen Master machen wollte.
Ja,
ich hatte
gut, einige würden das auch als Problem bezeichnen und nicht als Glück.
Ja, 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 also, stimmt schon.
Ist ja auch eine Perspektivfrage.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich wusste, ich wollte einen Master machen. Also für mich war dieser Job sowieso eigentlich nur das zwischen Bachelor und Master. Also ich wusste auf jeden Fall, dass das noch einen Master geben sollte.
Trotzdem gut.
Ja, genau. Also, obwohl der Partner damals, als ich gesagt habe, ich kündige, musste ich zum Partner. Und meinte, Frau Höfer, das werden Sie Ihr Leben lang bereuen.
Ach, krass.
Und ich bin da raus so, und dachte so, never. Bis heute nicht krass. Einen Tag bereut.
Wahnsinn.
Und beste Entscheidung. Und bin meinem Mann, oder ja, meinem jetzigen Mann auch so dankbar, dass er da auch gesagt hat, nee, ich will dich nicht so leiden sehen. Es ist nicht deins. Und dann habe ich ein bisschen für meinen Vater gearbeitet als Zwischenoption. Der macht Ski- und Sportreisen, also
ach,
auch
cool.
So ein bisschen im Gesundheitsbereich tätig. Und habe dann den Master in Lüneburg angefangen. Habe aber währenddessen eben schon so meinen Blog gestartet. Es war Anfang 2015 und ja, jetzt ist er 5 Jahre alt und beste Entscheidung.
Ja, gewesen. Krass. Voll cool. Wie kann man sich das denn vorstellen mit einem Blog? Weil das, wenn man jetzt so als keine Ahnung davon hat, denkt man so, na gut, du schreibst halt irgendwie was, veröffentlichst ein Rezept und dann stellst du es ins Internet. Das ist ja toll und ist super schön, aber ganz ehrlich, wie verdient man denn damit Geld? Also weil es ja das an sich verzahlt ja die Brötchen noch nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich verdiene natürlich mein Geld mit Werbung. Das ist
ja, okay, ist klar. Und war das dann auch direkt so?
Es ging relativ schnell los. Also ich bin da relativ schnell auf so eine Welle mit aufgekommen.
Stimmt, damals ging das erst so richtig
das
los.
Das ging da, ne? Genau. In Deutschland gab es wenig bis keinen also einen großen so Gesundheitsblog gab es schon noch, aber sonst war da noch nicht so viel los im deutschen Raum. Und da war ich so gerade noch so zur richtigen Zeit, glaube ich. Instagram hat mir natürlich auch total geholfen. Also ich habe gleichzeitig zu meinem Blog Auftrag eben auch meinen Instagram-Account dazu veröffentlicht und dann hat sich das so ein bisschen, damals war Instagram auch noch ein bisschen cooler, es war noch irgendwie kleiner und zwar ja, das ging irgendwie schneller und da hat man dann auch relativ schnell eine Reichweite bekommen, weil es eben noch nicht diese Massen gab an Blogs und Kanälen und so. Und dann habe ich, glaube ich, 2017 zum ersten Mal so richtig davon leben können.
Wow. Und
2 Jahre später.
2 Jahre, ja.
Jetzt. Also nicht reich werden, natürlich nicht. Ja. Aber ich habe dann relativ, also ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, habe dann auch eine Zeit lang als Foodstylistin gearbeitet, dann als Foodfotografin gearbeitet.
Ach,
für verschiedene Magazine und auch in den USA hatte ich ein paar Auftraggeber, witzigerweise.
Sehr geil.
Und habe dann einfach so Sachen ausprobiert und bin dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, ich will eigentlich nur Rezepte kreieren und die eben selber fotografieren für mich, für meine Leser und jetzt nicht noch eben andere Serviceleistungen quasi auslagern. Und das mit der Werbung, so kann ich mich ganz gut finanzieren. Ich brauche sie aber eben auch, sonst müsste ich mir einen Job suchen.
Ja.
Also, das ist das, was immer so böse einem vorgeworfen wird. Such dir doch mal einen Job. Nein, es ist ein mega Vollzeitjob. Und wenn ich jetzt einen normalen 50-Stunden-Woche-Job annehmen würde, dann hätte ich auf jeden Fall mehr Freizeit.
Ja.
Es ist schon echt sehr viel Arbeit. Es steckt mehr dahinter, als man sieht.
Ja, aber das ist halt auch, ich habe da gerade irgendwie auch in unserem Kurs hatten wir dann ein Gespräch drüber, das ist ja dann auch so die Frage der Definition, was ist denn eigentlich Arbeit? Weil man sagt immer dann so, es fühlt sich gar nicht an wie Arbeit.
Ja.
Aber die Frage dann ja ist, wie müsste es sich anfühlen? Und dann würden wir denken, es fühlt sich an wie Arbeit. Also was haben wir schon sozusagen eine konditionierte Meinung darüber, wie sich Arbeit anfühlen muss? Das ist doch total absurd, wenn man sich das mal vor Augen führt. Ne? Weil wir eben auch gesagt haben, wir sitzen jetzt hier irgendwie bei dir schön im Esszimmer und arbeiten sozusagen.
Ja.
Und
in Jobs, die wir, von denen wir uns nie hätten träumen lassen,
dass
es die irgendwann mal gibt und dass wir die machen.
Ja, gab's ja früher auch noch nicht,
als
wir dann angefangen haben.
Als ich in der Wirtschaftsprüfung war, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal hier sitzen würde. Also,
ja, spannend. Mich würde nochmal interessieren, was du so zum Thema Authentizität sagst. Wir haben uns vorhin ja auch kurz darüber unterhalten, dass es ein bisschen schwierig ist jetzt gerade, also, vor 5 Jahren war das tatsächlich, glaube ich, noch anders, verändert sich auch jetzt aktuell wieder. Mhm. Aber diese ganze Social Media, und da gehört ja Blog und die ganzen Kanäle irgendwie, Instagram, Facebook und so weiter auch dazu, finde ich zumindest, werden ja... Es gibt eine Gegenbewegung, aber tendenziell werden die ja immer glatter. Wenig authentisch, finde ich. Du schreibst aber tatsächlich auf deinem Blog auch sehr persönliche Artikel, so wie es dir geht. Was sind deine Haltung oder deine Gedanken zu dem Thema?
Also das war mir von Anfang an super wichtig, dass ich mich auf gar keinen Fall irgendwie verstelle, weil ich das geht auch nicht auf Dauer. Also das ist auch, glaube ich, gar nicht gesund auf Dauer, sich jeden Tag zu verstellen oder verstellen zu müssen. Ich muss da überhaupt nicht drüber nachdenken, was ich jetzt irgendwie wie teile, weil das bin eben ich. Und das, was ich rausgebe, das ist genau so, wie ich bin. Mhm. Ich bin natürlich schon, Privatsphäre ist mir schon wichtig. Also ich teile jetzt nicht jeden Klogang. Mhm. Ja. Und das will auch keiner sehen. Also und ich will auch meine Leser und meine Follower, wie man das so schön nennt, auch nicht nerven. Also ich möchte denen... Ich möchte schon, dass sie bei allem, was ich irgendwie auch teile, dass es eben was mit Gesundheit und Ernährung zu tun hat und dass sie da auch einen Mehrwert von haben.
Ja.
Und ich glaube jetzt nicht, dass sie einen Mehrwert davon haben, wenn sie sehen, mit welchen Freunden ich hier Abend esse oder so. Mhm. Also da, ich finde, das ist auch so ein bisschen, das ist schon auch was Professionelles.
Ja.
Es ist natürlich auch sehr persönlich, aber ich finde, also ich bin jetzt nicht jemand, der wirklich... Ich muss nicht alles von mir teilen, um andere Leute vielleicht auch zu inspirieren und sich einfach gesünder zu ernähren, weil das ist meine Mission. Ja. Und meine Mission ist jetzt nicht, dass ich hier eine Reality-Show aus mir mache, aber das ist eben so ein bisschen diese Balance zu finden, aus authentisch sein, aber eben jetzt auch nicht jemanden zuzuspammen mit persönlichen Sachen, das ist mir einfach sehr wichtig. Aber vielleicht ist es auch genau das, dass ich eben auch nicht auf Krampf jetzt irgendwie versuche, irgendwas zu teilen, wenn das jetzt, weil ich weiß, das interessiert einfach niemanden, sondern eben alles irgendwie mit einem Sinn dahinter rausgebe.
Ja, es ist spannend irgendwie, weil ich, das gibt ja irgendwie echt unterschiedliche Herangehensweisen, ne? Ich bin natürlich so ein bisschen, ich bin ja irgendwie in einer ähnlichen Branche, aber irgendwie auch nicht, also, ne, weil haben wir eben schon gesprochen, irgendwie einerseits auch in dieser ganzen Gesundheits- Food-Branche einerseits, aber andererseits ja eben auch im Coaching-Markt, der ja irgendwie separat davon ist und wo es ja so ein bisschen auch darum geht, wie lebe ich mein Leben? Mhm. Und da ist natürlich der Stuhlgang schon dann und wann mal interessant.
Na klar, der Stuhlgang ist sehr großem Interesse im Gesundheitsbereich auf jeden Fall.
Stuhlgang ist sowieso von sich an sich
sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig, das meinte ich damit auch nicht.
Nein, weiß ich. Mhm. Nee, aber bei mir, wir reden halt irgendwie auch über, wie, keine Ahnung, nicht nur Morgenroutine, Abendroutine, sondern eben auch, wie machen wir das mit den Kindern, wie ist das in der Partnerschaft. Und also ich mache das tatsächlich schon sehr transparent. Mhm. Was auch immer wieder ein Gesprächsthema zwischen mir und meinem Mann ist. Aber eben aufgrund des Wunsches, dass dieses Bild, was die Community oder die Menschen sich oft machen, was so perfekt ist, zu zerstören. Also eben nicht zu sagen, wir haben so eine tolle, super duper Partnerschaft, wo alles immer rosa ist und ich bin die beste Mutter der Welt, sondern eben zu sagen, ja, ich habe schon wieder meine Kinder vorhin angeschrieben, obwohl ich das eigentlich wollte, wollte ich das eigentlich irgendwie.
Aber
so.
das ist total sinnvoll, dass du das teilst, weil das gibt manch anderen Menschen eben das beruhigt sie.
Ja.
Und das meine ich mit sinnvoll.
Ja, okay. Mhm.
Das finde ich total sinnvoll und das regt vielleicht auch zu Diskussionen an, was auch sehr sinnvoll ist, meiner Meinung nach. Und das finde ich, also das meine ich damit auch irgendwie nicht. Aber ich Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich glaube einfach, dass du, wenn man, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht mehr, was ich sagen
möchte. Ich glaube, ich weiß, was du sagen.
Was wollte ich sagen, Dana? Was möchte ich sagen?
Ja, dass es wahrscheinlich tatsächlich auf die Botschaft ankommt, ne? Und das passend zu der Botschaft, also da halt bestimmte Dinge sinnvoll ist, weil bei dir geht es hauptsächlich um Food und Gesundheit. Und vielleicht ist es, ne, du hast ja schon letztes Jahr von deiner Hochzeit berichtet, im Kleinen, was jetzt nicht...
Ganz klein.
Ja, genau. Ja. Ich meine nicht die Hochzeit, sondern sozusagen die Menge der Berichte oder auch die Intensität der Berichte, was natürlich jetzt nichts mit dem Food zu tun hat, aber doch irgendwie so ein bisschen auch mit Authentizität und Nachhaltigkeit. Ja. Aber du brauchst halt jetzt nicht über die tollen Gäste und die, was gab es zu essen und wie war dein Kleid und wie ist das ausgewählt und so, sozusagen über diese ganzen Themen sprechen, die jetzt mit dem Thema deiner Community nicht unbedingt was zu tun hat, war jetzt so mein Gedanke, oder?
Das war auch was, habe ich auch lange überlegt. Ich werde, glaube ich, noch was zum Thema grüne Hochzeit veröffentlichen, weil wir haben eine grüne Hochzeit gefeiert. Ja, aber ich habe während der ganzen Hochzeitsvorbereitung gemerkt, das ist mein Privatleben und das soll auch so bleiben. Also ich habe ein bisschen was von der Hochzeit geteilt, aber das war so ein intimer Moment und auch alle Fotos, das war so intim und auch sehr emotional und das muss meins bleiben.
Ja.
Irgendwie. Da bin ich auch so ein bisschen beschützend geworden. Ja. Auch mein Mann, wegen meines Mannes natürlich und wegen meiner Familie. Also ich habe schon öfter auch mal meine Familie geteilt, meine direkte Familie. Ich habe zwei Schwestern und so und das finden die auch, glaube ich, ganz cool. Aber trotzdem soll das nicht im Fokus stehen. Nee. Also möchte ich immer noch, dass meine Inhalte quasi so der Fokus sind. Es sind natürlich die Dinge, die Leute am meisten interessieren.
Ja.
Wie meine Hochzeit war und wo ich mein Kleid her habe und diese ganzen Dinge.
Verrückt, oder?
Aber ich wollte auch nicht, dass unter Posts von meiner Hochzeit Werbung steht.
Nee, kann ich total nicht.
Weil diese Hochzeit war alles andere als eine Werbeveranstaltung. Ja. Also die haben wir komplett selber bezahlt.
Ja.
Natürlich, jeder Mensch auch. Ja. Aber wenn du dann irgendjemanden verlinkst, dann musst du da schon Werbung drunter schreiben. Und ich wollte nicht, dass irgendjemand denken könnte, dass ich meine Hochzeit sponsern lasse. Was aber viele Menschen...
Ist ja auch legitim. Ist eine andere
Herangehensweise. Ja, genau. Aber für mich war das halt einfach was, was jetzt nicht so... groß, auch was dann irgendwie keine Message dahinter hatte. Wir haben geheiratet und das war super schön.
Ja,
und wahrscheinlich werde ich auch noch ein bisschen was sagen, was wir wie gemacht haben, aber auch da einfach privat bleiben.
Ja.
So, ja.
Kannst du noch essen, ohne an Rezeptentwicklung zu denken?
Jein. Es ist schwieriger geworden, auf jeden Fall. Aber, also nein, natürlich denke ich immer, ich finde es immer ein bisschen Arbeit dabei, ja. Also immer so ein bisschen rattert auf jeden Fall. Mhm. Wenn ich essen gehe, dann frage ich mich, was ist da wohl drin? Wie lecker war das? Und ja, das ist schwierig. Wie geht das dir? So.
Dadurch, dass es für mich ja gar nicht so ein Hauptthema ist, ne? Die Rezeptentwicklung habe ich ja so ein bisschen ausgelagert. Also nicht ganz, aber zumindest in der Ausführung dann. Deswegen ist es für mich irgendwie...
Ja, okay.
Aber also, ne, bei mir ist ein bisschen anders gelagert. Ich werde immer gefragt, lebst du eigentlich immer ayurvedisch? Mhm. Ich meine so, ja, weil immer bedeutet, du darfst auch Ausnahmen machen. Deswegen auch die Ausnahmen gehören zu meinem immer ayurvedisch. Also so, deswegen ist es ein bisschen anders gelagert. Und Leute fragen, stehst du immer so früh auf? Gehst du immer so früh ins Bett? aber deswegen ist das ein bisschen anders. Deswegen habe ich mich gefragt, wenn du dann irgendwie in der Küche stehst, hat es wahrscheinlich schon immer was mit, dann kann ich das verwerten, wie mache ich das, oder?
Schon so ein bisschen.
Machst du auch einfach dann mal, keine Ahnung,
ich mache auch mal einfach nur Pasta mit Tomatensauce.
Genau, ja, wollte ich gerade sagen.
Klar, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch jetzt, das denkt man, es kommt wahrscheinlich so rüber, aber es gibt auch einfach ganz stinknormale Sachen.
Sieht auch auf deinem Teller immer so aus, wie in deinem Kochbuch.
Ja.
Mit den schönen
Accessoires
neben dem Teller.
Ich finde schon, dass das Auge echt mit ist.
Total, ja.
Finde ich total wichtig, wenn ich so eine Grütze auf dem Teller habe, dann danke. Also da muss schon so ein bisschen was, so ein bisschen ein paar Kräuter drüber sein.
Ja.
Aber nein, natürlich... nicht und was auch nicht, was sie irgendwie immer, bei mir ist das so, stehst du immer, wie es bei dir ist mit dem früh aufstehen und früh ins Bett gehen, ist das bei mir, isst du immer gesund?
Ja.
Und ich bin so, nein. Jein, also.
Ja, jein.
Weil was ist gesund? Das ist ja auch so eine ganz große Frage und das muss auch jeder für sich selber beantworten, diese Frage. Und für mich bedeutet gesund Leben eben auch mal genießen und
sich Kuchen nicht, und kann man auch mal
und nicht hinterfragen, was ist da jetzt drin und wer hat diesen Kuchen gemacht. Und ich esse auch TK-Pizza und habe da auch überhaupt kein schlechtes Gewissen.
Ja.
und finde das dann aber so schwer, wenn ich finde es dann ziemlich schwierig, wenn Leute mich fragen, was sind dann deine Ausnahmen, weil ich möchte denen gar nicht so den Raum geben, dass das jetzt so große Ausnahmen sind irgendwie. Weil es sind keine Ausnahmen, es gehört für mich einfach auch mal dazu, mal eben schnell eine TK-Pizza zu machen, weil ich wirklich nichts anderes im Haus habe.
Ja.
Und ich finde das schwer, wenn man dann immer so Cheat, diese Worte wie Cheat Meal oder sowas ist aus dem Fitnessbereich und so, da stehe ich so, dem Ganzen stehe ich so skeptisch gegenüber, weil das verteufelt Essen und sagt irgendwie, das ist schlecht.
Ja.
Und gut und schlecht finde ich sowieso schwierig. Also, dass man das immer so so klassifizieren muss und immer so mit Labels belegen muss, finde ich so schwer.
Finde ich aber ganz cool, dass du es so sagst, weil das war tatsächlich auch in dem ersten Buch, haben wir kurz vorhin auch drüber gesprochen, ja immer mein Leitsatz, so nicht komisch werden, weil es geht eben nicht darum, 24/7 die ganze Zeit alles zu befolgen, sondern es geht darum, grundsätzlich gesunde Gewohnheiten im Leben zu etablieren. Und dann ist es vollkommen fein, wenn man irgendwie auch mal Freitagabend um 10 Bock hat auf eine Pizza und dann Ben & Jerry's hinterher. Dann kann man ja wahrscheinlich schläft man schlechter und man fühlt sich am nächsten Tag nicht so fit wie normalerweise. Aber es ist ja nicht so schlimm, man kauft das halt mit ein. Ne? Das ist dann trotzdem ein gesunder Lebensstil.
Ja.
Weil es ein Teil davon ist, das sehe ich. Ich halte es für tatsächlich eher ungesund, wenn man sich das zu dogmatisch und eng macht.
Total.
Weil der Stress, der damit kreiert wird, ist ja ganz schlecht für den Körper. Deswegen
ist ja auch eine Art, gibt es auch eine Essgestörung. Es ist ja auch eine Essstörung,
auch eine Essstörung.
Wenn man nur sagt, genau. Gesund und oh Gott, bloß kein Zucker und
sowas. Finde ich eigentlich ganz geil. Die eigentliche Essstörung ist, wenn man nicht mal mehr eine Avocado essen kann, ohne schlechtes Gewissen.
Eigentlich ja. So ist es nämlich, ja.
Das bringt uns zum Thema Nachhaltigkeit.
Die Avocado.
Das ist also bei uns in der Community noch nicht so weit verbreitet, aber ich habe das schon auch gemerkt, seitdem ich das weiß mit der Avocado. Ich esse sehr gerne Avocado.
Ich auch.
Meine Kinder tatsächlich auch, ist eines der wenigen Gemüse,
ist
eine Frucht, ne? Habe ich auch gerade gehört, aber
für mich ist es auch keine Frucht.
Irgendwie.
Sie ist nicht süß.
Genau. Deswegen freue ich mich trotzdem, wenn die das essen. Und wir essen es auch tatsächlich gerne. Und du aber ja auch schon so ein bisschen erwähnt hast, es ist gar nicht so leicht irgendwie, ne? Also das Kombinieren, Nachhaltigkeit und Food. Und dann, wie geht man dann damit um, wenn es halt einigen Leuten nicht gefällt? Magst du dazu noch was sagen?
Ja, es ist schon echt schwierig geworden im Bereich
Ernährung.
Es hat sich sehr verändert.
Jahre, ne?
Ja. Also gerade die große Klimadebatte.
Ja.
Also meine Philosophie ist es, so regional und saisonal zu essen wie möglich und eben zu gucken, was wächst hier, was hat Saison und das ist auch am nährstoffreichsten, das schmeckt am besten.
Ja.
Ich feiere auch die Jahreszeiten so sehr und freue mich jedes Mal so doll auf die Spargelzeit.
Ja.
Und dann will man auch nur in der Zeit Spargel essen und so. Das finde ich, das machen wir Deutschen schon ziemlich gut eigentlich.
Im Verhältnis zu anderen.
Im Verhältnis zu anderen Ländern, weil bei uns gibt es auch wirklich nur Spargel in der Spargelzeit zumindest. Na gut, jetzt habe ich ihn gerade tatsächlich hier schon wieder bei irgendwo gesehen. Doch so nicht aus Peru, nein, danke.
Ja.
Aber das ist so meine Philosophie und so versuche ich am meisten zu essen, aber natürlich bin ich nicht perfekt. Und natürlich kaufe ich auch im Supermarkt ein und da gibt es Dinge von woanders her. Und dann gibt es eben Avocados und ich mag die halt auch so gerne.
Ja.
Hab schon mein Avocado, also die Anzahl an Avocados, die wir essen, hat sich schon sehr, sehr reduziert.
Mhm.
Weil wir natürlich wissen, was irgendwie viel Wasser da verbraucht wird und so. Ich finde es aber immer so schwierig, dass wenn man dann mit dem Finger auf Leute zeigt, die irgendwie eine Avocado essen, das ist irgendwie nicht richtig. Also das ist sowieso, die ganze Nachhaltigkeitsdebatte ist so schwierig. Und das wird ja auch jeder sagen, der sich irgendwie in dem Bereich auskennt oder da so drin steckt. Du kannst halt auch einfach nur verlieren.
Ja, das ist doch total krass, oder? Ich habe neulich irgendwann auf unserem liebsten Instagram, war das, glaube ich, oder vielleicht war es auf Facebook, so einen kleinen Post gesehen mit so einer Strichzeichnung, die so zweigeteilt war. Und oben war irgendwie so eine Sprechblase. Oh nein, mein Drink bitte ohne Strohhalm. Und dann war da drunter das ganze Bild zu sehen. Die Sprechblase kam aus jemand, der auf dem Kreuzfahrtschiff saß. Und dann denkt man muss die Dinge halt auch in Perspektive setzen. Und das denke ich eben auch mit Avocados. Man kann halt auch echt falsch abbiegen, falsch in Anführungsstrichen, ne? Und sich an so Details aufhängen, wo ganz andere Fragen irgendwie einen gegebenenfalls viel größeren Einfluss haben. Und letztendlich ist es für die meisten von uns wir haben gar keine Ahnung, ich gucke jetzt gerade an deine schönen weißen Wände mit, was in der Farbe ist, die wir an die Wand streichen, ja, oder was in den Möbeln ist, die wir, ja, kaufen. Oder eben, ist es, wie steht das, die Avocado im Verhältnis zu meinem iPhone? Weißt du, das,
richtig, also, und dann ganz denkt man, genau,
ja, die Perspektive. Du tippst gerade auf deinem iPhone, dass ich irgendwie besser doch keine Avocados verwenden sollte.
Ja.
Und es kann halt nur jeder so gut machen, wie es halt eben geht. Ne?
Und ich glaube, die einzige Lösung ist, dass man sich eben nicht an diesen Negativbeispielen aufhängt, sondern, ja, sich selber und andere dafür feiert, ja, wenn die so zumindest ein bisschen versuchen, was zu, ja, verändern. Ja. Darum geht's.
Ja.
Und um nichts anderes. Ja. Weil wir können nicht gewinnen, wenn wir uns nur, ja, gegenseitig fertig machen.
Ja, ja, und irgendwann habe ich auch neulich diesen Spruch gehört, in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, wir brauchen nicht ein paar Leute, die es perfekt machen, wir brauchen, ja, ganz viele, die es ein bisschen, ja, machen.
Ja.
So, deswegen.
Zu Beginn habe ich, ja, mich auch immer so entschuldigt.
Ja.
Und das mache ich auch nicht mehr.
Ja.
Ich gebe mein Bestes, aber ich bin auch nur ein Mensch und das sind wir alle. Und sonst, ja, wären wir auch nicht hier in dieser Situation.
Ja, ja. So. Finde ich total gut. Ja. Du machst aber ja auch tatsächlich so ein bisschen sowas wie nachhaltige Küche oder Zero-Waste-Küche oder
fast. So ein bisschen. So,
kannst, ja, du dazu was sagen? Das habe ich irgendwie gesehen und fand das so geil als Idee.
Ja, also es ist schon so, wie wir auch. Gut, eigentlich passiert das Ganze dadurch, dass ich eben 2-Meter-Mann hier habe und wir haben keine Reste.
Der ist
2
Meter groß?
Ja, wir das haben ja einfach
wie
keine
groß bist
Reste.
Du?
Ich bin 1,57. Und also
herrlich.
Deswegen ist eigentlich auch Vorkochen für mich so unmöglich, weil der hat noch ganz lange hat der Fußball relativ hoch gespielt als Profifußballer.
Oh.
Ich konnte, also es war unmöglich, irgendwelche Sachen für mich vorzukochen. Und dann, wenn ich dachte, geil, ich habe jetzt noch für morgen eine ganze Portion. Ja, die war um 10, wenn er vom Training kam, war die garantiert dann auch
so,
weg.
Es war schwierig, weil es wegen der Menge, die er vertilgt,
genau,
hat sozusagen.
Ja. Und da bin ich. Dann habe ich aber in anderen Haushalten mitbekommen, was eben für Lebensmittel dort weggeschmissen werden. Bei uns natürlich auch. Also wir sind auch nicht, bin auch nicht perfekt und bei, ja, mir ist natürlich auch immer mal was in der, klar, Tonne gelandet, klar. Aber ich habe dann irgendwann eine Statistik gelesen, dass eben die Lebensmittelverschwendung auch so einen riesen Anteil hat an irgendwie CO2-Emissionen.
Mhm.
Und dachte, das kann ja echt nicht sein. Also, und dass sogar die Haushalte die sind, die da eigentlich am meisten auch, ach, verändern, krass, können.
Interessant. Mhm.
Und gerade so Brot landet wohl sehr, sehr oft in der Tonne.
Mhm.
Und das sind, also ich habe einfach angefangen, mich da einzulesen. Es gibt ja auch ganz viele Startups, zum Beispiel in Berlin, die sich mit dem Thema beschäftigen, die irgendwie so Too Good To Go ist zum Beispiel eine App, die Restaurants, wo sich Restaurants und so anmelden können, um Essen quasi reinzustellen und dann kann man sich das, aha, da für günstiger abholen oder Bäckereien, übrige Brötchen, mhm, und so. Und ich habe mich einfach mehr mit dem Thema beschäftigt und gemerkt, es sind so viele Dinge, die uns gar nicht bewusst sind, die wir noch tun können, um so einen kleinen Beitrag eben zu leisten für, mhm, die Umwelt. Und so ist mir dieses Thema Lebensmittelverschwendungsprävention sehr ans Herz gewachsen. Und in meinem neuen Buch habe ich deswegen auch so ein kleines Kapitel mit, ja, was macht man mit übrigen Nudeln? Was macht man mit übrigem Reis?
Mhm.
Was, altes Brot kann man noch super verwerten? Und, mhm, das sind so Kleinigkeiten. Oder, hey, die Stängel von der Rote Beete sind, mhm, mega gesund. Die sind viel gesünder als die Beete, als die, mhm, Knolle. Und die müssen wir auch verwenden. Und so habe ich mich da so ein bisschen
ist
mehr
da
reingelesen.
Ist da auch was drin für den Strunk vom Brokkoli?
Mhm, eine Brokkoli-Stammsuppe.
Ah, sehr geil.
Also, das sind einfach nur so, es wird nicht die Welt verändern, aber es sind so kleine Denkanstöße, was, yeah, man eben noch verändern kann in der Küche.
Yeah.
Weil wir können noch so viel mehr verwenden von den meisten Gemüsesorten. Und es ist eine leichte Art, wirklich sich dann auch fürs Klima einzusetzen.
Cool. Ja, und das ist dann viel cooler, ne? Zu sagen, okay, ich experimentiere jetzt mal mit dem Brokkolistrunk,
ja,
und den Blättern von einem Kohlrabi oder der Rote Beete, anstelle mich über die Avocado aufzuregen.
Ja, richtig.
Ja,
das auf das Positive fokussieren, ja, was wir machen können und nicht auf das Negative. Das ist total
wichtig.
Finde
ich total cool.
Ja.
Bei mir ist ja so, in meinem Kopf, das kennst du, Ayurveda kommt.
Mhm.
Ganz einfach.
Ich sehr toll.
Ayurveda drauf, ist Ayurveda drin. Was ist denn in deinem, also du hast ja jetzt gerade, nee, noch jetzt, wo wir das aufnehmen, noch nicht, aber bei der Veröffentlichung ist es wahrscheinlich schon draußen, dein zweites Kochbuch veröffentlicht. Wie heißt das erste nochmal?
Das erste heißt Himmlisch gesund.
Und das zweite?
Das zweite heißt einfach Himmlisch gesund. Wir haben es uns sehr einfach gemacht. Und
Ja. Wie cool. Sag doch mal, ich bin tatsächlich, weil ich habe jetzt in dem zweiten ganz viel geblättert schon. Mhm. Das erste habe ich tatsächlich noch nur von außen gesehen. Was findet man da drin und wie unterscheiden die sich auch?
Wie die Bücher
voneinander sich unterscheiden. Sozusagen. Mhm.
Also im ersten Buch, das war quasi mein erstes Werk, da habe ich natürlich auch sehr viel erklärt, habe so ein bisschen auch eben darüber geschrieben, worüber wir gerade geredet haben, habe so ein bisschen meine Philosophie erklärt, dass ich eben nicht nur Essen zu einem gesunden Lebensstil zähle, sondern eben auch Sachen wie Achtsamkeit, Meditation, Yoga und so ein bisschen die Entschleunigung. Mhm. Und das Buch kam auch super gut an, aber es kam dann auch öfter das Feedback, ja, kann ich nur am Wochenende kochen. Also es sind schon auch sehr viele schnelle Rezepte drin. Das ist eigentlich auch eine gute Mischung im ersten. Aber das war jetzt nicht mein Fokus.
Ja.
Und im zweiten habe ich gemerkt, okay, ich muss noch mehr die Leute abholen oder möchte die Leute noch mehr abholen. Ich habe auch so eine Umfrage gemacht unter den Buch- und Bloglesern und bin so ein bisschen mehr auf die Wünsche eingegangen. Dennoch bin ich ein ganz großer Verfechter davon, dass wir uns unter der Woche klar, schnell und wir müssen das alle so machen, aber ich finde trotzdem, gehört zu einem gesunden Lebensstil auch mal, sich kurz Zeit zu nehmen, sich mal hinzusetzen, mit den Liebsten am Tisch zu sitzen, Essen in guter Gesellschaft genießen und mindestens einmal die Woche doch so ein bisschen das Essen zu zelebrieren.
Ja.
Weil wir sind einfach leider keine Nation, die das macht.
Mhm.
Und ich finde, das gehört so ein bisschen auch dazu. Und deswegen ist das Buch so ein bisschen zweigeteilt in sehr schnelle, so 30-Minuten-Rezepte, auch mal 15-Minuten-Sachen und aber auch Wochenende, wo man dann so ein bisschen mehr so mal die Familien-Bolognese machen kann oder eine Lasagne. Einfach, weil man gerne kocht und weil es Spaß macht. So, und das war so ein bisschen meine Philosophie, die in dieses Buch geflossen ist. Also beide Seiten abzuholen, schnell und ein bisschen entschleunigen. Und dann sind meine Bücher auch so ein bisschen, sind sehr persönlich.
Mhm.
Und ich bin auf so einer Reise, habe ich so zumindest das Gefühl.
Mhm.
Und ich habe im ersten Buch geschrieben, dass ich eben noch nicht weiß, wo diese Reise hingeht. Und im zweiten Buch habe ich das weitergeführt und quasi gesagt, ich nehme euch weiter mit auf dieser Reise und da sind eben noch Sachen dazugekommen wie Naturkosmetik, Fair Fashion, Nachhaltigkeit, Zero Waste. Das sind alles Themen, die schon in meinem Leben jetzt auch sehr prominent sind und auch sehr wichtig sind. Und die haben jetzt keinen großen Raum bekommen, aber ich habe sie zumindest angesprochen und habe so ein paar Denkanstöße wollte ich schon geben mit dem Buch. Also,
cool.
Ja.
Das klingt total toll. Also, einfach, sehr witzig, ne? Aber ist ja auch easy. Ich habe schon das Blanche auf Englisch gemacht. Einfach himmlisch gesund. Ist auf jeden Fall super schön. Super schön. Ich kann das euch allen empfehlen. Ganz, ganz, also vor allem bombastisch viele Rezepte. 100?
Ja, über 100.
Wahnsinn. Ja. Finde ich total krass. Also richtig, richtig schön. Ich habe es hier direkt vor mir liegen mit super schönen Bildern. Super alltagstauglich. Das müsst ihr auf jeden Fall machen, kaufen. Das werden wir alles verlinken.
Dankeschön.
Unbedingt beide auch tun wir da rein. Aber einfach himmlisch gesund ist natürlich das, was jetzt gerade aktuell ist. Natürlich und schnelle Rezepte für das echte Leben. Das finde ich geil, haben wir uns ja vorhin darüber auch unterhalten. Ne? Das ist einfach, sieht halt nicht immer auf dem Teller aus wie auf Instagram.
Nee. Aber natürlich muss es schön aussehen, damit man überhaupt Lust hat, das zu kochen.
Natürlich. Aber ich habe noch ein Thema, was ich super gerne, bevor wir gleich fertig sind, mit dir besprechen möchte. Und zwar hast du eben auch schon gesagt, du willst es nicht gerne vegan nennen.
Mhm.
Ich vertrete tatsächlich genau exakt die gleiche Haltung. Aber mich würde noch mal interessieren, wie du das so, diese ganzen, es gibt ja so Ernährungstrends und dann ist es Paleo und vegan und Low Carb und High Carb und was es da so alles gibt. Was da so deine Haltung zu ist oder dein Gedanke, weil du bist natürlich immer jetzt an vorderster Front wahrscheinlich auch dabei.
Also ich habe, seitdem ich meine Ernährung damals umgestellt habe, habe ich nichts verändert. Also es ist noch genauso wie vor 7, 8 Jahren. Und die Prinzipien, die damals wichtig waren, sind jetzt vielleicht nur noch wichtiger geworden für mich. Also pflanzlich, es gibt so ein Zitat, ich weiß nicht, von wem es ist, eat food, not too much, mostly plants. Und das ist immer noch so ein bisschen das, wo ich, also echte Lebensmittel essen, eine Balance finden und hauptsächlich Pflanzen essen, finde ich immer noch so grundsätzlich am wichtigsten. Und da drumherum kann man sich, muss jeder für sich selber finden, was er isst. Und Ernährungstrends ich bin natürlich nicht immun dagegen. Also ich finde es schon interessant und auch spannend, gerade zum Beispiel sich so zu ernähren, dass die Hormone in der Balance sind und sowas. Finde ich zum Beispiel super spannend.
Mhm. Ist da auch was drin in deinem Buch zu?
Nee, das jetzt nicht so richtig, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Aber meistens sind diese Ernährungstrends halt super unhandlich, finde ich.
Ja, total.
Und es bringt halt auch nichts, sich so nur nach Trends zu richten. Ich finde, jeder muss so ein bisschen seinen Rhythmus finden. Und Hauptsache, also so regional, saisonal, das finde ich so am allerwichtigsten. Selber zu kochen ist eigentlich auch schon, da hast du ja schon mit gewonnen, wenn du eben nichts, kein Convenience-Essen isst. Oder so oft wie möglich regional und saisonal und selbst zu kochen, ist einfach am besten.
Was denkst du zu diesem krassen Low-Carb-Trend oder No-Carb?
Und mit sowas kannst du mir komplett weggehen.
Kannst du weggehen, ne?
Ich bin ein Mensch, der sogar sein Leben gern Brot isst.
Ja.
Gut, meine Rezepte sind in dem Buch immer so geteilt, weil meine Schwester hat Zöliakie, also die hat die schwerste Form der Glutenunverträglichkeit. Deswegen sind die Backrezepte immer mit zwei Optionen, einmal mit Dinkelvollkornmehl und oder nur Dinkelmehl und einmal mit glutenfreien Mehlen.
Ja,
also ich gebe da immer zwei Optionen an, weil ich eben weiß, wenn man Zöliakie wirklich hat, ist das super schön.
Ja, aber die meisten haben ja heute keine Zöliakie.
Die meisten haben keine Zöliakie.
Sozusagen eine Modeerscheinung.
Richtig.
Aber auch richtig kein Gluten zu vertragen.
Ist es, obwohl da ist ja meistens nur Mist drin, wenn du so Gluten- und glutenfreie Sachen kaufst.
Ja, das stimmt.
Das finde ich so. Und das ist eben das Schwierige. Das sind diese Trends. Dann ist es irgendwie gerade richtig cool, auf Fructose zu verzichten oder so.
Ja,
und dann nimmst du halt irgendeinen anderen Scheiß zu dir.
Ja.
Und da bin ich eigentlich eher sagen, nee, lasst mich mit Trends eigentlich erstmal in Ruhe.
Ja.
Oder kann man mal machen. Kann man ausprobieren, muss man aber nicht.
Ja.
So ist meine Meinung dazu.
Ja, ja, finde ich voll gut, weil ich finde auch tatsächlich, also gerade aus ayurvedischer Sicht, ist halt Gluten, ist halt dieser Klebereiweiß, ist schwer zu verdauen.
Ja.
Es ist halt in Weizen, es ist aber in Dinkel, in Roggen, überall ist es ja drin. Das heißt nicht, dass das an sich schlecht ist, genauso schwer zu verdauen wie andere Dinge, wie Salat zum Beispiel auch. Ja. Und dann muss man halt einfach gucken, kann ich das verdauen und wenn ja, wann. Und natürlich ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt, keine Ahnung, alle zwei Tage eine Scheibe Dinkel-Vollkornbrot esse oder ob ich morgens ein Brot esse, dann esse ich Mittagsnudeln und dann esse ich abends nochmal ein Brot.
Voll.
Ist halt irgendwie auch was anderes. Das muss man irgendwie auch wieder in die Perspektive setzen.
Ja, das ist dieses in Maßen irgendwo wieder.
Ja.
Und ich glaube, wie gesagt, wir wissen, dass wir nicht jeden Tag morgens bis abends Brot essen sollten.
Ja.
Das weiß jeder.
Ja. Wir sollten aber auch nicht von morgens bis abends Salat essen. Genau, so
nein,
eben auch nicht.
Es ist so ein bisschen die Mischung.
Ja.
Trotzdem sollten wir uns auch dann nicht schlecht fühlen, wenn wir es tun.
Ja.
Sondern halt sagen, okay, morgen versuche ich vielleicht mal zum Mittag irgendwie eine Suppe zu essen.
Ja.
Und ja, sich ein bisschen mehr auch zu feiern, wenn man es schafft.
Ja.
Und nicht immer gut. Gestern habe ich es aber nicht gemacht.
Ja, genau. Das ist halt der ganze Mindset-Stuff, der da irgendwie mit dranhängt. Sag noch mal was zum Thema Zucker.
Mhm. Ich achte schon darauf, dass ich eben im Alltag nicht so viel Zucker esse.
Mhm.
Oder das, was, wenn ich Lebensmittel kaufe, dann drehe ich die schon um und schaue, ist da Zucker drin.
Ja.
Da ich viel selber mache, habe ich das Problem meistens eh nicht. Also so richtig. Und wenn ich backe, dann nehme ich schon andere Zucker, also Alternativen wie irgendwie Ahornsirup oder mal Kokosblütenzucker.
Mhm.
Ob das jetzt so viel besser ist, ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich kann mich auch nur auf die Artikel irgendwie oder auf die Studien beziehen, die ich lese, weiß ich nicht. Ich denke irgendwo schon, dass so, wenn man mit einer Banane süßt, die man zermatscht, dass das vielleicht irgendwie gesünder ist, als wenn man eben raffinierten Zucker nimmt, weil die Banane an sich eben so von der Natur geschaffen wurde.
Ja.
Und die kommt ja nicht nur mit isoliertem Zucker, die Banane enthält auch noch Ballaststoffe und andere Sachen. Die, da glaube ich schon, dass das im Körper einfach einen anderen Effekt hat auf den Blutzuckerspiegel. Und deswegen süße ich zum Beispiel sehr gerne eben einfach nur mit Apfelmus oder mit Bananenmus.
Mhm.
Also nicht nur hauptsächlich, aber das, glaube ich, ist schon so das Gesündeste. Schmeckt natürlich dann nicht immer so, wie man das möchte.
Ja, schmeckt halt nicht wie Industriezucker.
Es schmeckt dann halt gesund, es schmeckt nicht wie Industriezucker. Und ich glaube, mir schmeckt das zum Beispiel gar nicht mehr, wenn irgendwie so ein Stück Kuchen oder so total süß ist.
Ja.
Weil dir wahrscheinlich auch nicht, weil die Ernährung, die Geschmacksnerven da irgendwie total erholt haben. Aber wenn ich dann irgendwie jetzt hier am Wochenende mal in ein schönes Café gehe, ja, mit so einem leckeren Kuchen, ja, dann genieße ich den halt.
Ja.
Das finde ich eben nicht das Problem. Ich glaube, der versteckte Zucker ist eher so das, was irgendwie...
Das, was sonst im Alltag überall mit drin ist, ja, ne? In jedem Joghurt, in jeder Ketchup, sowas, ja, in Tomatensauce, überall ist das halt irgendwie mit drin. Das ist schon echt... In jedem, ja, Käse, in jeder Wurst,
das ist, ja,
halt
echt so krass. Ja, das ist so, ne, krass.
Das ist halt überall,
ja,
überall mit drin.
Aber wenn man eben so natürlich und so bewusst ist, wie wir wahrscheinlich, dann ist das meistens nirgendwo mehr drin.
Weil, ja, eben, ja, weil wenn du einen Apfel vom Baum pflückst, da ist halt Fruchtzucker drin, klar, ja, ne, irgendwie, oder in der Zucchini oder im Getreide ist ja auch Zucker, aber es ist halt überall eben komplex.
Ja.
Aber das ist dann eine andere Wirkung. Das ist irgendwie interessant, weil im Ayurveda wird immer, also wird ja auch auf die Geschmacksrichtung und die Qualität sozusagen, mhm, die man zu sich nimmt, geachtet. Weil es gibt ja jetzt auch ganz viel dieses, ich weiß gar nicht genau, was es ist, Xylit oder dieses sowas, Stevia, ja, oder so. Und oder auch, wie heißt das,
Aspartam? Ja, aber Aspartam so ist ja krebserregend.
Ja, ganz, das ist ja ganz schlimm. Krass, aber dass diese, ja, ganzen Zuckerersatzstoffe, die, mhm, jetzt irgendwie so en vogue sind, dass die letztendlich, also nicht auf den Insulinspiegel, aber trotzdem, die machen halt trotzdem dick, wenn es darum geht. Ne? Weil die Leute, ja, machen das ja gerne nicht, ja, aus ganzheitlich gesundheitlichen Gründen, sondern weil sie irgendwie abnehmen, okay, wollen oder nicht zunehmen wollen.
Ja.
Und da aus ayurvedischer Sicht zumindest stärkt es trotzdem die Gewichtszunahme, wenn es den süßen Geschmack hat.
Das ist ja auch mit der Diet Coke und sowas. Die, ja, Leute, genau, nehmen ja trotzdem zu.
Ja.
Dann essen, denken sie, sie haben da die Kalorien gespart und so. Und dann, das ist ja so, ist ja auch irgendwie mies von der Lebensmittelindustrie.
Ja, total.
Das ist so gemein. Wie, ja, soll man sich da überhaupt noch so zurechtfinden? Ja, das ist, wir sind ja alle schon mal auf die Lebensmittelindustrie, natürlich, reingefallen.
Klar.
Und die wird das auch weiter versuchen.
Na klar.
Und deswegen,
und die letztendlich so bedienen die aber ja auf eine Art auch nur das, was auch, also es ist ja beidseitig, ne? Also so,
ja,
die fördern das schon auch, aber es gibt ja auch, also es ist auch nicht so schwer zu verstehen, also sich einmal für zwei Pfennig irgendwie mitzudenken, zu verstehen, naja, wenn ich irgendwie Linsen mit Getreide und Gemüse koche, dann ist es sicherlich wertvoller, als wenn ich eine Diet gucke. Und dann hätte ich jetzt, also es braucht man irgendwie jetzt, weißt du, dafür braucht man dann die, ja, die Lebensmittelindustrie auch nicht,
ja,
so, wenn ich so gut.
Aber deswegen ist auch, finde ich zum Beispiel, diese Ernährungsampel finde ich auch total kritisch, weil die Lebensmittelindustrien ja gerade alles dafür tun, dass ihre Lebensmittel, ihre Salami mit irgendwas drin, besser abschneidet als irgendwie, ja, ein Linsengericht mit irgendwas anderem,
ja, ja, drin. Ja, wo dann gesagt, lieber keine Linsengerichte, da sind so viele Purine drin.
Genau. Und das ist, da denke ich, das ist halt wirklich, das ist sich sehr
schön. Schon eine Herausforderung, ne? Es ist halt auch so ein emotionsgeladenes Thema, weil da halt einerseits diese ganzen, also diese politisch oder sozialen Themen mit drin, ja, stecken und dann, ja, aber gleichzeitig dieses, also dass die Ernährung, wenn man das jetzt irgendwie größer betrachtet, hatte was mit Selbstfürsorge zu tun und das wiederum ist ja super emotionsaufgeladen, ja, für die meisten von uns.
Ja.
Also große Herausforderung. Deswegen kann, sehr, ich nur sagen, groß, alle unbedingt den Blog abonnieren. Heaven Lynn Healthy.
Ja, und ja, Zungenbrecher. Ich weiß, ja, habe ich nicht bedacht.
Nicht Hammer Healthy.
Sonst wir einfach Lynn Höfer kann man auch einfach googeln.
Ja, genau.
Vielleicht nenne ich es irgendwann mal um.
Geht irgendwann halt nicht mehr, ne?
Nee,
ich habe den Zeitpunkt verpasst.
Ja.
Also wir verlinken das aber in den Shownotes, da kann man einfach draufklicken, muss sich nichts merken. Aber das Buch ist ganz einfach, das heißt nämlich einfach himmlisch gesund.
Genau.
Das verlinken wir aber natürlich auch alles unbedingt kaufen, weil es ist super. Der Trend geht ja zum Zweit- oder Drittkochbuch, deswegen.
Ja, klar.
Das auf jeden Fall. Ich finde es auch so schön, in Kochbüchern irgendwie zu blättern. Das ist als Inspiration.
So.
Also unbedingt ganz wunderschöne Rezepte, ganz tolle Fotos und Gerichte und alles auch echt, oder ein Großteil davon auch echt super leicht umsetzbar. Richtig, richtig cool.
Danke.
Lynn, ich habe noch ganz kurz Mini-Abschlussfragen.
Ja.
Und zwar würde ich gerne, dass du die Sätze vervollständigst, deren Satzanfänge ich dir jetzt geben werde.
Okay.
Die Welt braucht
mehr Authentizität.
Ja, dieses furchtbare Wort, ne? Ich glaube daran, dass
wir alle einen Weg haben, der... Nee, das stimmt überhaupt nicht.
Doch, glaube ich schon. Wir haben alle schon.
Ja, aber... Oh Gott, das war schwierig.
Ja, mach mal. Ich sag mal, ja, ich glaube daran, dass...
Doch, wir irgendwo schon alle so einen vorbestimmten Weg haben.
Ja, das glaube ich
auch. Ja, irgendwie schon, ja. Das klingt immer so esoterisch, wenn man das sagt.
Esoterisch. Total. Ich glaube das aber auch, wir sind hier nicht ohne Grund. Und man kriegt es mit, wenn man von dem Wirtschaftsunternehmen in einen Blog geht, dass sich das einfach anders anfühlt. Und das geht, glaube ich, kommt nicht nur aus unserem Mindset, sondern eben auch aus einer tieferen Ebene.
Ja.
Glaube ich schon tatsächlich auch. Und abschließend, Liebe ist...
Das Schönste und Wichtigste im Leben.
Ja.
Richtig klischeehaft.
Voll krass, du bist so corny. Schlimm. Lynn, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für all die tollen Antworten auf meine Fragen. Und ich freue mich auf weitere schöne Kooperationen als Kochbuchautorin, die ich ja auch bin, die nebeneinander wohnen quasi fast. Mhm. Ne? Voll schön. Ja. Vielen, vielen
Danke,
Dank.
Danke, Dana, für das schöne Interview.
So, das war mein Gespräch, mein Interview mit der wundervollen Lynn. Ich hoffe, du konntest eine ganze Menge rausnehmen und hast für dich was ziehen können, bezogen auf Achtsamkeit und Avocados und Authentizität und Blutdruck und Schulmedizin und vielen, vielen mehr. Das wünsche ich dir auf jeden Fall sehr. Und dann noch ein kleiner Mini-Reminder. Bis Sonntagabend, last chance, um bei Tellergold dabei zu sein. Die Tür aufstoßen zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst, und zwar bezogen auf deine Ernährung, wie du dich in deinem Körper fühlst und auch alles andere. Bis Sonntagabend am 23.02. geht's los. Alle Infos und Anmelden unter ichgold.de/tellergold. Ansonsten für die Donnerstagshörer, heute Abend Webinar, ist was dein Körper wirklich braucht, ohne Verzicht und ohne schlechtes Gewissen. Da kannst du dich kostenlos anmelden oder dir die Aufzeichnung sichern. Unter ichgold.de/keinverzicht. Aber wie immer, alle Infos dazu auch in the Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wundervollen, großartig bombastischen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Pass auf dich auf, weil das ist es, was du verdient hast, dass du dich selbst gut um dich kümmerst. Ich halte die Daumen, dass wir uns in Tellergold sehen, falls du da noch nicht warst. Ansonsten lass mich auf Instagram wissen, auf dana.ichgold, wie dir diese Folge gefallen hat und was deine Gedanken dazu waren. Und falls du unser Kochbuch noch nicht hast, Easy Ayurveda, das Kochbuch, kannst du dir das überall, wo es Kochbücher gibt, jetzt wieder bestellen. Die zweite Auflage ist nachgeliefert, das heißt, es gibt es überall wieder. Die dritte Auflage ist schon in Planung für März. Also, ich sag mal, läuft bei uns. Ich schicke dir einen Kuss. Alles Liebe, deine Dana.